Freiburg. Dann hallo und herzlich willkommen zur 412. Episode des Podcast Freiburg. Und nachdem Alex und Paddy das Jahrhundertspiel im Halbfinale haben durften, in dem der SC sich für das Europapokalfinale in Istanbul qualifiziert hat, hat Alex schon gesagt, irgendwer muss halt am Sonntag dann das Hamburg-Spiel besprechen. Und irgendwer, das sind Mischa und ich. Hallo Mischa.
Hi Julian. Du, eigentlich wäre so ein Spiel, wo es dann nochmal um Platz 7 geht, das wäre eigentlich so ein Highlight der Saison, in einer halbwegs normalen Saison.
Ja. Ja, eigentlich. Ist jetzt so ein bisschen auch bei uns schon so hinten runtergefallen, dass wir am Donnerstag auch schon sofort gewitzelt haben, dass wir, also wie egal dieses Spiel ist, aber es ist halt doch nicht so ganz egal, weil es tabellarisch dann doch so eng ist alles. Wie hast du dich denn vor dem Spiel in Sachen Optimismus gefühlt?
Sehr, ich war super optimistisch, weil ich so das Gefühl habe, Freiburg hat es ja letzte Saison schon geschafft und schafft es irgendwie auch diese Saison am Ende on point da zu sein. Also eigentlich, es schwächeln ja echt schon ein paar Teams, hat man das Gefühl. Und Freiburg eben weniger, obwohl die ja halt noch viel mehr Spieler als die anderen in den Knochen haben. Als bei dem Spiel, ja, hat es sich dann nicht ganz so bewahrheitet, dass die wirklich on point fit waren. Ich hatte schon das Gefühl, da gab es ein paar Ermüdungserscheinungen insgesamt. Ja. Und dazu, ich habe Hamburg ein paar Spiele vorher auch gesehen und die waren echt schlecht. Kann schon durchaus sein, dass es damit zusammenhing, dass Vuskovic nicht da war.
Haben sich auch gerade gegen ein fürchterliches Frankfurt auch nochmal Selbstvertrauen geholt. Vielleicht bevor wir zu dem Spiel so richtig kommen, weil wir es beide ja nicht haben durften, wie hast du denn das Europapokal-Halbfinale verfolgt?
Stimmt. Ja, ich war wie meistens bei solchen Spielen zu Hause. Ah, und ich find's saugeil. Das war war wirklich ein tolles Spiel und ich habe auch den Fernseher danach noch länger angehabt und habe mir halt auch diese ganzen Szenen dann irgendwie angeguckt, bis dann, also selbst als das Standbild dann irgendwann kam mit diesem bin ich so dann Zähneputzen gegangen und habe mir das noch im Hintergrund angehört. Ja, saustarkes Spiel. Ich fand, also das mit dieser ersten Szene, die rote Karte rausholen, die halt so wunderschön rausgespielt ist, das fand ich schon fantastisch und aber gleichzeitig konnte ich jetzt auch nie so richtig abschalten, weil Braga hat es halt krass gut gemacht einfach, fand ich da in Unterzahl. Ich habe auch echt die Befürchtung, dass anders Freiburg dieses Spiel nicht gezogen hätte, obwohl es zu Hause war. Also das war beeindruckend gut von Braga und ich habe so ein bisschen Lance-Vibes gehabt von also ist zwar jetzt keiner der ganz, ganz großen Gegner, aber hat schon einen Grund, warum die bis dahin gekommen sind.
Ja. Hat auf jeden Fall geholfen, dass der Douglas, der Schreck direkt ausgetreten, auch vom Platz war und so. Ja. Ich glaube.
Wie ging's dir?
Ja, spekulieren am Schluss dann, ob es jetzt, wie es mit 11 gegen 11 ist, vermutlich nutzlos, aber es hat auf jeden Fall sehr geholfen. Ansonsten, ich glaube, Paddy hat das meiste für mich emotional schon miterzählt in der Folge. Wir waren ja da auch in der Nähe und ich habe auch sehr, sehr lange gebraucht, um da irgendwie wieder runterzukommen. Ich musste ja am nächsten Tag dann auch noch arbeiten, bin dann auch erst morgen früh quasi nach Frankfurt gefahren und so. Und das war ein seltsamer Freitag. Der war so ein bisschen Halbwahrnehmung alles nur noch und natürlich dann auch alles reingezogen, dann nach Feierabend, das, was irgendwie möglich war an Interviews, was weiß ich. Mich dann auch sehr auf die Folge gefreut und so, das war wirklich was ganz Wildes. Ich wurde auch gerade dann hier in Frankfurt noch von Leuten auch noch begrüßt mit hier Glückwunsch und sowas zum Europapokalfinale. Gut, die wissen auch, was es bedeutet. Das ist gerade sehr, sehr wild. Ich auch immer noch ein bisschen schwer, quasi dann das dann zu vermitteln mit so dem Bundesliga-Alltag. Und da sich dann nochmal fit zu machen ich war heute dann auch, also ich habe mich ein paar Mal erwischt bei dem Gedanken, so ja, okay, aber ist halt nur Bundesliga, was natürlich Quatsch ist, aber es ist halt, es kickt dann nicht ganz so wie diese absoluten Highlight-Spiele am letzten Donnerstag.
Ja. Ja, und dann, ich fand halt auch diese Feierbilder sehr schön und ich, also gerade mit Schuster, das geht jetzt irgendwie doch sehr, sehr schnell, dass man den sehr in sein Herz geschlossen hat, würde ich sagen. Ich meine, es ist echt erst sein zweites Jahr. Und ich finde halt diese Verbindung mit den Fans wirklich sehr, sehr besonders und irgendwie, das gibt's, glaube ich, halt nicht ganz so oft, dass da diese Sicherheit gibt von, hey, der, ne, der kann da einfach in die Kurve gehen und dann gibt's halt niemanden drumherum, der irgendwie, der das dem irgendwie schlecht auslegt oder sowas. Ja. Und so kann er das, glaube ich, halt sehr natürlich und ohne blöde Hintergedanken machen. Das gefällt mir sehr gut. Fast noch ein bisschen, also es ist mir fast noch ein bisschen wichtiger als irgendwie mit dem Team, weil ich glaube, das ist ein bisschen austauschbarer. Irgendwie, also zumindest bin ich mir recht sicher, dass dieses Trainerteam irgendwie die nächsten 4-5 Jahre halt da sein wird auch.
Jemand hat vorhin auch so ein Bild eben dann gepostet aus Koblenz 2009, müsste das ja dann gewesen sein, der Aufstieg, wo der letzte Platz schon mal, an den ich mich erinnern kann. Und da ist Schuster halt auch dabei beim Feiern bei den, mit den Fans, oberkörperfrei, etwas jünger aussehend als heute. Das ist natürlich auch schon wild, dass das dann bald 2 Jahrzehnte dann sind. Und man halt keine Angst haben muss, was du schon mal geschrieben gibt, dass man, also normalerweise, wenn ein Trainer dann einen gewissen Erfolg hat, dann ist ja auch schon die Idee, okay, dann geht er irgendwie nach oben und wenn es mal ein bisschen schlechter läuft, dann ist er wahrscheinlich auch weg, nach unten quasi entlassen und so. Und in beide Richtungen müsste schon erstmal sehr viel passieren, damit er dann nicht mehr in der Seitenlinie steht.
Ja, auf jeden Fall. Nee, deswegen, das ist ziemlich gut. Und ja, also vielleicht ein Team, das klang jetzt auch ein bisschen zu hart. Ich freue mich natürlich auch fürs Team und wie die dann irgendwie feiern. Und das ist ja gerade irgendwie auch so eine interessante Situation. Ich habe schon das Gefühl, es ist langsam eine Generation verabschiedet sich halt. Dieser Umbruch, über den wir jetzt irgendwie lange Jahre gesprochen hatten, der voll drin ist mit, ich meine, Petersen schon länger draußen und ich weiß nicht, ich meine, jemand wie Mike Franz oder so gehört für mich da eigentlich auch noch dazu. Also ne, das ging jetzt über 4-5 Jahre. Und das jetzt sind's echt so die letzten mit Grifo, Kübler, Günther und Höfler, die alle, also ich meine, Grifo spielt noch ziemlich komplett, aber die jetzt alle weniger und weniger spielen. Ja, dass die das jetzt irgendwie dann noch hinkriegen, ist natürlich auch sehr, sehr schön. Und gleichzeitig dann eben die Neuen, dann Matanovic und Treu und so reinwachsen zu sehen, finde ich auch ganz cool. Und hoffe bei denen natürlich, dass sie ein bisschen länger als jetzt nur nächstes und übernächstes Jahr bleiben.
Und könnte halt tatsächlich sehr gut passen mit der Vereinsentwicklung und der Spielerentwicklung, weil es ja vorher war das ja schon ein absoluter Glücksgriff, wie, also dass diese Spieler dann genau auf so einem Qualitätslevel waren, dass man sie in Freiburg halten konnte, vielleicht ein paar Vereine auch geschlafen haben, die das hätten sehen müssen. Dass ein Lienhardt nicht sehr viel früher zum Beispiel irgendwie abgeworben wurde oder so, ist ein Fehler, aber dann von anderen. Und Günther hätte es auch mal quasi früher erwischen können und so vor seinem endgültigen Durchbruch und so. Oder also nicht Durchbruch beim SC, aber dann auch als Nationalspieler und sowas. Und das hat einfach sehr, sehr gut gepasst, trotzdem so von der ungefähren Qualität der Mannschaft und den Spielern. Und dann ist man zusammengewachsen und so. Und jetzt sind diese neue Generation ist ja schon nochmal vom, also Philipp Treu ist immer noch, also auch neben seinem tollen Charakter einfach ein mega talentierter Spieler. Ja. Und trotzdem kann man sich vorstellen, dass er eine ganze Weile beim SC ist, weil der SC ja auch gut genug geworden ist, dass es für so einen Spieler genau passen könnte.
Ja, genau. Also das ist jetzt halt, also ich glaube, das kann man echt sagen, je nach, also egal wie das jetzt in der Liga ausgeht und in der Europa League, wenn Freiburg nächstes Jahr nicht international spielt, dann spielen sie wieder um die europäischen Plätze. Ja. Und das müsste ja für einen Spieler wie Treu, also ich meine, für alle Spieler, für die es halt nicht für die Top 4 reicht, ist das genau der Platz, ne? Und das weiß ich auch noch nicht genau, ob Treu jetzt Stammspieler bei Dortmund wird.
Ja, und will man ja auch gar nicht, wenn man solche Nächte wie am Donnerstag haben kann. Etwas Romantik darf ich jetzt auch mal kurz durchrutschen. Ich glaube, dann müssen wir aber doch tatsächlich schweren Herzens in den Bundesliga-Alltag zurückkehren. Und ja, du hattest gesagt, du warst optimistischer vor dem Spiel. Ich tatsächlich nicht. Ich war, also die anderen auch, es war eigentlich alle relativ optimistisch bei uns. Ich fand es fast, ich glaube nicht mal nur körperlich, sondern auch einfach emotional fast unmöglich, von diesem riesigen High auf so ein Bundesliga-Kampf und alles annehmen Status wiederzukommen. Das halt nach nur 3 Tagen, das ist schon eine ganze Menge, eine Anreise, die jetzt auch nicht direkt um die Ecke ist und so. Und habe schon befürchtet, dass in die Richtung geht. Meine Hoffnung war, dass der gerettete HSV einfach sagt, ja gut, wir haben uns jetzt schon die Woche einfach keine große Mühe mehr gegeben und ist gut und fertig. Aber letztes Heimspiel haben sie dann doch auf jeden Fall nicht so gespielt, dass das eine Mannschaft war, die jetzt irgendwie nur noch so durchgerutscht ist oder so.
Nee, und das war ja auch mein Gedanke, warum ich so optimistisch war. Ich dachte, Freiburg ist halt irgendwie noch gut genug und im Flow, dass man da halt also ein paar geile Spielzüge sehen kann. Und ich habe halt nicht gedacht, dass Hamburg das beste Spiel in den letzten 6, 7, 8 Spielen macht, die, so, sondern genau, es ging für die halt um nichts mehr. Und dann merkt man aber halt doch, dass gerade bei Hamburg, das ist eigentlich lustig für so ein Abstiegskampfteam, die kommen halt gerade nicht über die Einheit und den Kampf. Hamburg ist halt eins der laufschwächsten Teams, die kommen halt über die individuelle Qualität von ihren komischen Leihspielern da. Vera Vuskovic oder wie heißt der? Beck, bla 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 Beck.
Grünbeck?
Ja, genau. Ja. Ja. Und die waren jetzt halt alle irgendwie da und alle fit und hatten da ein bisschen Bock aufs Spielen.
Ja, und das, ich würde auch tatsächlich, mir fällt jetzt überhaupt kein Spiel vom HSV ein, wo man überhaupt mal doch so viel Offensivaktionen hatte in letzter Zeit oder zumindest auch erfolgreiche, ohne dabei hinten irgendwas zuzulassen, relevant. Also die 2 Tore vom SC, kommen wir gleich zu, sind ja eigentlich schon fast hinwegtäuschend, wie wenig Torgefahr der SC eigentlich meistens ausstrahlen konnte. Das war schon sehr stabil vom HSV. Ich hatte auch natürlich die Hoffnung, dass Vuskovic da jetzt nicht spielen wird oder zumindest nochmal deutlich kürzer. Aber ja, das ist schon auch ein sehr cooler Spieler.
Krass, ne? Und der ist 19, glaube ich.
Letzte Woche, glaube ich, dann ja auch erst wieder, weiß ich nicht mehr, also relativ kurz vor Schluss auf jeden Fall erst gekommen und so. Und deswegen hatte ich dann schon die Hoffnung, dass man es jetzt langsam angehen lässt, aber ist direkt gestartet. Ja, ansonsten jetzt kein Team mit irgendwie Spielern, die ich jetzt mega verfolge, ehrlich gesagt. Aber für einen Aufsteiger halt, du sagst, schon interessant, wie wenig so Kampfschweinmannschaft das dann ist.
Ja, am ehesten halt Remberg. Königsdörfer irgendwie ganz interessanter Spieler, finde ich, im Umschalten, aber jetzt auch nichts Besonderes. Und ehrlicherweise Jatta, als ich den letzte Woche gegen Frankfurt gesehen habe, ich finde, der hat ja immer mal wieder auch ganz coole Spiele, wenn der seine Stärken irgendwie einsetzen kann und ich finde den auch sympathisch. Aber der ist halt technisch manchmal so dermaßen vierte Liga, wo ich halt, und letzte Woche fand ich es schon krass, wie viel der da verballert hat und jetzt ja, war es halt ein bisschen ein besseres Spiel von ihm.
30 Spiele vorher und 0 Tore in der Bundesliga, das hat er erhöhen können. Ja, sonst weiß ich nicht, hast du noch jemanden beim HSV, den du irgendwie erwähnen möchtest?
Vielleicht nur, also nachher zum Übergang zum Spiel, Heuer Fernandes ist halt ein Torhüter, der ist schon interessant, ich glaube mit Schwächen auf der Linie, aber wahnsinnig gut im Spielaufbau.
Ja, und halt auch echt schon irgendwie immer mal wieder gut für so einen Bock oder so, ne? Und dann, weiß ich nicht, ja.
Nicht dieses Spiel.
SC, gut, da war die große Frage, wie viel rotiert man oder wie viel traut man sich da? Es scheint mir schon so, dass man gedacht hat, gut, wir wollen es jetzt mit der Anführungszeichen besten Elf machen, um einfach nächste Woche dann vermutlich rotieren zu können und eine ruhige Kugel schieben zu können vor dem Euroleague-Finale, was auf jeden Fall mal nicht geklappt hat. Einziger Wechsel zu letzter Woche ist dann, dass Höfler nicht wieder gestartet ist, sondern man Sambi zurückgezogen hat, Höhler rein und eben Ogbus, der für Lienhardt rein ist. Ansonsten Kübler wieder gespielt, Treu wieder Linksverteidiger, beste Grifo außen und Matanovic die Sturmspitze. Also schon eher eine kleine Veränderung, würde ich sagen.
Ja. Ja, man kann echt mal sagen, dieses Trainerteam ist wirklich sehr nah dran an, was so Fans fordern, habe ich auch das Gefühl. Also so gegen Dortmund auswärts geht eh nichts. lass mal irgendwie krass rotieren, dass das andere Spiel irgendwie besser und dann aber halt, hey, gegen Hamburg, da kann man es ziehen, dann können wir nächste Woche können wir nächste Woche nichts mehr mit nach Leipzig bringen. Das finde ich schon auch ganz cool alles. Aber ja, in dem Fall hat es nicht ganz so gut geklappt.
Ich glaube, die Abwägung ist halt wirklich, wie viele von denen sind fit. Ich glaube, Mansambi hätte nicht gespielt, wenn man das irgendwie, wenn man da jetzt eine Option gehabt hätte, die nicht auch müde gewesen wäre. Ich kann mir vorstellen, dass man gesagt hat, jetzt Chico Höfler kriegt nicht nochmal den, ja. In dem Alter mit der wenigen Spielpraxis davor direkt den Start und so. Aber ja, werden wir im Spiel sehen. Aber Mansambi wirkte auch nicht, auf jeden Fall nicht annähernd so frisch wie am Donnerstag und so. Ja, ich hätte mir halt wirklich gewünscht, dass Irie irgendwie mal in dieser Rückrunde so reinkommt, dass man solche Spiele gibt. Aber das wird ja immer weniger. Also der ist ja mittlerweile vollkommen raus. Der scheint ja überhaupt nicht mehr groß mitgedacht zu werden. Es gibt jetzt, in den letzten Wochen gibt es, glaube ich, einen Einsatz und das ist Dortmund die letzte Viertelstunde. Ja. Ansonsten ist halt dieses Mainz-Spiel das letzte Mal, dass er irgendwas machen dürfte. Ah ja, gegen Vigo gab er nochmal in der 83. Also das dafür, dass man ja schon bewusst gesagt hat, er ist der Grund, warum der Kader so klein ist, weil er muss jetzt diese Minuten kriegen, kriegt er die halt gar nicht, ne?
Ja, das geht mir auch so. Und ich hätte eigentlich auch gedacht, dass man vielleicht einfach mit Scherhand Irie startet auch und dann mal gucken, mehr lange Bälle dann nach vorne hauen. Ja.
Oder zumindest eine wenigstens davon, dann kann man immer noch ein bisschen leichter sagen, okay, wir gehen zurück zu dem, was funktioniert hat oder so. Aber ich verstehe auch die Überlegung eben zu sagen, ja, wir wissen, dass hier klappt und im Zweifel haben wir dann zwei Standardschützen und sind immer noch der SC Freiburg und ziehen es halt irgendwie. Ne?
Ja, aber ich mache mir Sorgen auch bei Irie, dass es jetzt halt doch einfach gar nicht funktioniert, was echt bitter wäre bei den Anlagen, die man da halt irgendwie sieht, wie der einfach an Leuten 1 gegen 1 vorbeigeht, wie gut er auch im Zweikampf ist, wenn er die richtigen Entscheidungen vorher trifft. Das ist schon so ein Komplettpaket, wo ich mir vorstellen kann, dass das halt dass ein richtig, richtig guter Spieler wird.
Ich hoffe, er ist so ein Vorbereitungsgewinner, aber dafür müssen die halt auch alle bei ihm im Umfeld und so, müssen halt alle ruhig bleiben dafür, wie wenig er gerade spielt. Das ist ja manchmal nicht ganz so einfach.
Ja. Das stimmt. Naja, okay.
Du kannst mir die beliebten ersten Minuten abnehmen, weil ich habe erst zur 6. Minute wirklich ein richtiges Bild gehabt. Von daher weiß ich gar nicht. Ich habe da versucht nachzulesen, aber da stand jetzt nicht so viel. So vielleicht vom allgemeinen Eindruck. Wie kommt denn der SC da rein?
Haben wir eigentlich überhaupt schon gesagt, dass wir wirklich direkt nach dem Spiel aufnehmen? Also wir haben jetzt auch nichts uns nochmal angeschaut oder sonst irgendwas. Ne?
Ich habe nicht mal Interviews gesehen, wir sind ja, straight rein.
Und vielleicht ist es ja auch dann jetzt so, wie es gelaufen ist, nicht das wichtigste Spiel. ich würde sagen, es ist eigentlich der Anfang war so wie sonst auch. Ich fand, Freiburg ist am Anfang noch ein bisschen krasser angelaufen als später. Aber Hamburg hat es halt im Aufbau irgendwie gut gemacht, ne? Also ich glaube, später waren sie sogar noch ein bisschen mutiger bei der Einbindung von Heuer Fernandes und auch so Rotationen eigentlich. Also das, wenn Freiburg eben mannorientiert angelaufen ist und dann hat Hamburg halt das Spiel breit gemacht, sich weit weg von Fernandes hingestellt, damit dort dann immer auch der Exit-Ball hingespielt werden konnte und Fernandes dann ja auch so ein bisschen wie unter Titz, wie unter Walter auch wirklich weit, also sich weit in den Aufbau hoch mit einschaltet. Und das hat Freiburg dann eigentlich meistens den Zahn gezogen im Pressing. Also man hat es am Anfang nicht und später auch nicht irgendwie geschafft, dauerhaft Druck auf den Ball zu geben. Und ich fand dann aber, das Problem war halt eigentlich auch, dass man hat es dann auch nicht geschafft, irgendwie hinten dann etwas sicherer zu stehen, sondern diese langen Bälle wurden schon sehr häufig gefährlich.
Schon vor dem Tor gibt es ja auch diesen langen Ball, wo Hamburg eigentlich gerne ein Handspiel möchte gegen Treu. Und das haben sie nicht nochmal so richtig gezeigt, aber ich fand es schon nichts. Also im Gegensatz zu später, wo sie nochmal eins wollen und da war es tatsächlich, fand ich, nichts am Strafraum am Ende. Aber wenn das irgendwie ganz blöd entschieden wird, dann kassierst du dir auch einmal plötzlich irgendwie einen dummen, so einen Sühnschielplatzverweis oder so.
Ja, also, das stimmt.
Da waren schon die Geber schon klar.
Bei Marte, da wurde jetzt, glaube ich, im Nachhinein gesagt, der Elfmeter war zu Unrecht gegeben, oder? Vor 2-3 Spielen gegen, ich weiß nicht, gegen wen das war, gegen Leverkusen oder so?
Und zumindest haben sie da irgendeine Korrektur hinterher gesagt.
Ja, das war, ich glaube, so ein bisschen ähnlich, ne? Also Hand relativ weit angelegt, aber er geht halt mit dem ganzen Körper irgendwie Richtung Ball und trifft dann die Hand. Vielleicht hätte es in diese Richtung gehen können. So, ne?
Ja, und dann relativ früh führt der HSV auch schon.
Stimmt, ist ja schon 14. Minute.
14. Minute. Und das erste Tor von Bakary Yatta. Und ja, also sie haben es bei The Zone irgendwie als ein bisschen zufällig oder so auch mal bezeichnet. Ich finde aber, also das ist ein bisschen unglücklich für den SC auf jeden Fall, weil da die Flanke kommt von Stange und Ogbus klärt ihn dann so ein bisschen doof direkt vor die Füße von Grünbeck. Und der will eigentlich, glaube ich, Lokonga bedienen und der wird dann getackelt. Aber da hinten dran ist dann Yatta völlig frei und schiebt ein. Aber mich hat wahnsinnig gemacht, dass Grünbeck da wirklich sekundenlang völlig frei im Strafraum stand und alle gucken halt so ein bisschen hin. Mansambi zeigt auch, glaube ich, irgendwann seine Richtung, aber es ist so ein 5-6 Meter Kreis und das Beste, das Eggestein und so, die sind alle da und keiner orientiert sich zu ihm und dass der Ball dann da hinkommt, ist tatsächlich ein bisschen Zufall, aber dass der frei ist halt nicht und da fand ich dann, das ist so eine mentale Müdigkeit mehr als eine körperliche. Das ist was man vom SC eigentlich, also Zuordnungsprobleme hast du natürlich immer mal, du hast irgendwie so, aber dass Leute was sehen und nicht sofort reagieren, ist eigentlich untypisch.
Ja, würde ich dir recht geben. Zuordnung hinten, ich habe es mir halt, wie gesagt, nicht nochmal angeschaut, aber ich hatte so das Gefühl, das ist eigentlich Grifo, der bei Yatta irgendwie stehen müsste. Die anderen sind halt so ein bisschen eingerückt und Hamburg spielt ja irgendwie diese Dreier-Fünfer-Kette und dann ist eigentlich klar, dass, ne, wenn, also Ballfern muss dann Grifo eigentlich mit einschieben und er ist ja auch da. Er passt halt einfach nur nicht auf und Yatta hat dann, ist halt so frei. Ja. Den macht er dann auch.
Aber man hatte gar nicht so lange Zeit, sich zu ärgern. Es ist so ein bisschen, wir versuchen ja aber nicht nur die Highlights abzuklappern, aber da ist nicht wirklich was anderes passiert, weil noch während man quasi so das Tor durchläuft und ich gerade überlegt habe, ob ich nochmal zurückspringen muss, weil sie noch gar nicht so viel gezeigt hatten dazu, damit ich es nochmal richtig sehe, fällt auch schon das 1-1 und das ist eigentlich super simpel. Also einfach so eine beste, ich glaube, mit Höhler-Kombination. Dann bedient er einfach Kübler, der quasi rechts weiter aufgerückt ist, als quasi rechts außen dann, während Beste sich fallen lässt. Und der flankt rein und Matanovic grätscht ihn halt einfach basically Heuer Fernandes durch die Beine, ne?
Also saugeil. Ich finde eigentlich, ja, weil so einfache Tore, in Anführungszeichen, das ist eigentlich schon so ein Ausweis von einer guten Mannschaft, dass die halt dann sehen, ah, jetzt habe ich gerade ein bisschen Zeit und dann eben auch dieses Vertrauen zu haben, ah, krass, hier ist gerade ein 1-gegen-1 von Matanovic gegen irgendeinen anderen, der nicht Vuskovic ist. Und der Laufweg von Matanovic ist saugeil, wie er sich da durchsetzt, vor den Gegenspieler kommt und dann den direkt reinmacht. Das ist echt ein krasses Stürmertor, finde ich.
Ja, müsste vor Capaldo sein.
Ja, glaube ich auch.
Und ja, also wirklich auch dieses, sobald er sieht, dass Kübler da am Ball ist, macht er quasi den 2 Meter schrägeren Weg zum ersten Pfosten und kommt da vor ihn und so. Ist ein bisschen wie sein allererstes Tor, was er gemacht hat, muss ich schon denken. Dieses war doch auch so halb eingegrätscht gegen Stuttgart. Das war nochmal ein bisschen cooler als das hier, weil der Ball halt nochmal da in den Pfosten geht und hier geht er halt eigentlich direkt auf den Torwart. Aber so von so einer gewissen Neuner-Überzeugung, die bringt halt nur er in diesem Kader so mit.
Ja, und die bringt er aber mit. Matanovic, also wirklich, das finde ich saugeil, die Entwicklung, die er jetzt in der Rückrunde macht. Es wird immer, immer besser. Ich freue mich auch richtig auf nächste Saison mit ihm.
Ja.
Also auch, und auch was Ball festmachen angeht und weiterleiten und so, auch da wird er besser. Und gegen den Ball, ja, alles. Kompletter Stürmer ist es.
Es ist halt auch echt so cool, weil es nicht so wirkt, als wäre es, also du kannst natürlich immer weniger treffen, so es, der hat jetzt, dass er nochmal so viel Tore macht oder nicht, das ist immer so ein bisschen offen für mich als Stürmer, da kannst du einfach mal ein halbes Jahr haben, wo es einfach nicht läuft und sowas, aber wenn du so relevant bist für das ganze Spiel, beim SC spielst du immer und wenn du dazu auch noch gezeigt hast, dass du eine Abschlussqualität grundsätzlich hast, dann gibt's da, also vielleicht findet man irgendwen, der ihn da von hinten nochmal pusht und bedroht oder so oder situativ ersetzen kann, aber als Nummer 1 Stürmer für jedes normale Spiel ist er, glaube ich, erstmal auf eine Zeit hingesetzt.
Auf jeden Fall. Kommt jetzt halt auch echt drauf an, im Prinzip, wie, wie das nächstes Jahr wird mit Doppelbelastung oder nicht. Also wenn nicht, dann ist Hüle Matanovic eine super Besetzung für einen Sturm, würde ich sagen.
Und wenn man so ein bisschen durch die erste Halbzeit dann schaut, ich fand Hamburg schon besser insgesamt, zumindest in der nächsten Zeit. Also haben so einen Vieira-Schuss, der an den Pfosten fliegt.
Ja.
Und Ginter blockt nochmal so einen Schuss.
Geiler Block.
Der Block war richtig geil.
Das ist auch wieder so ein Auftakt zu einem Ginter-Spiel. Das auch wieder so unfassbar, ne?
Erster von drei Blocks oder so, glaube ich.
Ja. Sorry, mach gern weiter.
Ja, also aber die Chancen sind auf jeden Fall eher für Hamburg. Das sind jetzt aber alles nicht Riesensituationen. Das sind halt so Schüsse, die sie gut machen, aber es gibt keine Situation für den SC bis zur 39. Minute, wo dann der zweite Torschuss des Spiels kommt, wo Matanovic so einen abgelegten Ball dann daneben schießt und also sehr gut gemacht und alles. Und auch den gibt's nur, weil Matze Ginter mal mit vorgeht und dann irgendwie die Flanke ablegt. Also es hat sich auf sehr wenige Schultern verteilt, wenn irgendwie plötzlich was gehen sollte.
Ja. Dazu auch eine ganz komische Stimmung die ganze Zeit, weil ein Noteinsatz nach dem anderen irgendwie dort war. Ich weiß nicht, ob das vielleicht daran liegt, dass es jetzt ein bisschen wärmerer Tag war oder so. Und
gerade in Hamburg.
Ein paar Leute es vielleicht, also hoffentlich einfach nur im Kreislauf zu tun hatten, umgekippt sind und dann ein bisschen Wasser bekommen und fertig. Das wäre meine Hoffnung. Das war schon komisch, weil es ging in der zweiten Halbzeit dann sogar weiter. Ja. Aber ich war insgesamt mit der ersten Halbzeit dann trotzdem nicht ganz so unzufrieden, weil ich einfach dachte, hey, komm, 1-1 gegen Hamburg. Ich habe es mir anders vorgestellt, das Spiel, aber trotzdem, mal gucken, wie lange Vuskovic durchhält. Und aber ich dachte halt, dass man trotzdem Beste schon mal auswechselt, weil der hat da schon gepumpt wie ein Maikäfer.
Ja. Macht es auch nicht mehr so ewig dann in der zweiten Halbzeit. Ich fand aber dafür, dass er manche Wege offensichtlich nicht mehr gehen konnte, der ist halt immer noch mit so Grätschen rein, die dann schon gezeigt haben, es ist kein, hier hat keiner Bock oder so. Die wussten schon alle, was auf dem Spiel steht. Ich glaube, manche Sachen gehen dann auch einfach, wie gesagt, auch einfach mental. Du kannst es dir 10-mal sagen und du kannst Lust haben, aber es ist was anderes, das dann auch zu können. Ich glaube, das ist mehr ein Skill als etwas, was man sich einfach nur sagen muss oder so. Und es hat einen Grund, dass meistens, bis auch aktuell jetzt ja auch, nur die Bayern wirklich so ein Team sind, wo man sagt, ja, die können wirklich alle drei Tage, die können Dienstag Champions League Highlight haben und Samstag wieder performen oder so. Aber selbst die kommen ja gerade da ein bisschen an ihre mentalen Grenzen und ich glaube wirklich, das ist schwierig. Mansambi, wie gesagt, hatte ich halt auch schon zur 40. Minute oder so, da gab's Wege, der macht dann immer noch diese Grätsche, wo ich auch ein paar Mal dachte, boah, bitte nicht nur schon wieder so eine rote Karte, aber der hat immer einen Ball gespielt, das war richtig gut, aber die Wege, die sahen halt überall, also wenn er angetreten ist, das sah nicht annähernd so aus, wie es irgendwie unter der Woche aussah.
Ja, das macht mir auch ein bisschen Sorgen, weil, ich meine, jetzt gibt's eine Woche Pause, aber dann gibt's halt das Spiel gegen Leipzig, keine Ahnung, ob man da Mansami, Beste, Grifo doch nochmal irgendwie auch Minuten gibt und dann wird's, glaube ich, echt eng am Mittwoch.
Naja. Ja, aber also richtig große Situationen kriegt Hamburg auch nicht und dann, ja, weiß ich nicht, eigentlich kann man schon, gehe ich schon mit dir, ist in Ordnung da, 1-1 auf jeden Fall, kann man sich nicht beschweren als SC, war schon mit aus 2-3 Schüssen ein Tor machen, ist nicht schlecht auf jeden Fall. Aber da dachte ich auch noch, das sieht ganz gut aus. Zweite Halbzeit geht dann tatsächlich ein bisschen wilder los. Da gibt es dann sofort diese nächste absolut wahnsinnige Ginter-Aktion.
Das ist unfassbar.
Ich glaube, das ist Stange, ist es oder so, der auf Solo geschickt wird. Und der lässt Ockbus richtig schlecht aussehen und schießt und Ginter drängt ihn erst so ab und eigentlich ist Ginter geschlagen. Also trotzdem ist es gut, wenn er da nicht mehr rankommt, völlig okay, weil er ihn abgedrängt, er zwingt den spitzen Winkel, den hat dann noch Atubolu hoffentlich, aber er ist nicht geschlagen, weil irgendwie nachdem er schon fällt, reißt er doch das Bein hoch und blockt ihn da auch noch. Also das war ein absurdes Level.
Ja, und der streckt das Bein auch irgendwie so weit weg. Oder es, also es ist ja eine unglaubliche Beweglichkeit, die er da zeigt. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Yoga hinbekommen würde, ich was er da, der hinfallende Ginte. ja. Hey, und er hatte doch eigentlich noch, in der ersten Halbzeit hatte er ja auch noch kurz diese Flanke, oder?
Mhm.
Wo er sich so durchsetzt und dann nochmal irgendwie so einen Trick rausholt und die Ecke dann damit. Und da hatte ich dann auch das Gefühl, das ist jetzt wird so ein bisschen absurd für die Galerie. Also jetzt denkt er auch, er kann alles und macht und macht dann alles. Und das ist jetzt aber wirklich mal nicht mehr die Liga von Freiburg, die er gerade spielt.
Hat zum Glück dann auch eine Szene, um zu zeigen, dass er doch ein Mensch ist, als Königsdörfer ihn da also einmal antäuscht und dann Ginter zu Boden geht und dann erst danach schießt und der ist ganz knapp vorbei. Also alles kann er dann doch nicht verhindern. Und ja. Kübler hätte fast quasi weiter da gemacht, weil der Schuss war richtig geil.
Der Schuss war richtig gut, fand ich auch, weil, also genau, das ist kurz vor der Szene, ne? Der Matanovic passt dann irgendwie zu Kübler und Kübler ist eigentlich eher gerade auf dem Weg so weiter rechts raus und sieht, glaube ich, auch so aus, als ob er nach rechts passen würde und dann dreht er sich ja auch noch ein bisschen, schießt er in die kurze Ecke. Richtig, richtig guter Schuss und da war Heuer Fernandes echt gut auf der Linie, dass er den noch rauskratzt.
Ja.
Oh, das wäre halt so gut gewesen.
Das wäre natürlich perfekt.
Das, ja, naja. Ja, da kann man irgendwie sagen, immerhin hat man die Viertelstunde nach der Halbzeit, was eigentlich ganz gut geschafft. Und dann kommt dieser Doppelwechsel, Makengo und Höfler gegen Mansambi und Beste. Zu Makengo kommen wir dann wahrscheinlich noch.
Mhm.
Ja. Aber ich meine, jetzt du hast vorhin schon gesagt und ich denke halt auch, ich hätte halt gerne dann Irie oder Scherhand gleich gesehen, weil es ging ja schon eigentlich darum, dass man nach vorne auch was machen muss.
Ich fand halt den Höflerwechsel tatsächlich voll logisch, auch weil da war immer wieder so ein riesiges Loch einfach neben der Eggestein-Position und ich dachte tatsächlich eine Weile, ist das so eine komplette Raute oder so, soll das so sein? Und das wirkt dann aber immer wieder, als ob Eggestein davon nichts wüsste, dass da niemand mehr neben ihm sein soll, weil er hat oft mehrmals so gespielt, was ja verständlich ist, dass er da noch Hilfe erwartet und da kam halt niemand mehr. Und das hat sich dann teilweise auch in dieser Viertelstunde gelohnt, weil dann ging es halt auch, man konnte man nach vorne auch darüber mal dann irgendwie umschalten und so. Aber ja, also das war dann schon sichtbar, dass das so nicht mehr, dass gerade in diesem Raum dann halt einfach was Gefährliches passieren kann. Und es ist ja erstmal cool soweit, dass man jetzt nach diesem letzten Spiel offensichtlich auch wieder Chico soweit vertraut, dass er das dann auch machen kann und nicht mehr als diese Notlösung, wie er in den letzten 2 Monaten ja schon offensichtlich behandelt wurde, eingesetzt wird.
Ja, für seinen Goal-Impact-Wert war es allerdings keine gute Einwechslung, weil es geht dann echt nicht lang. Eggestein fault Vieira, bisschen unnötig, würde ich sagen. Aber ja, ihm verspringt, glaube ich, ein bisschen der Ball und er geht dann hinterher. Verspringt ihm der Ball?
Nee, ja, er grätscht davor eigentlich ganz cool. Also davor hat er direkt so eine gute Defensivaktion mit so einer Grätsche da also in so einen Pass rein und dann will er ihn einfach nur wegspitzeln, aber damit halt genau in die Füße vom nächsten Hamburger und dann ist er, glaube ich, so ein bisschen irgendwie den noch rankriegen und dann trifft er ihn einfach zu spät.
Ja.
Ist aber jetzt eigentlich auch keine Traumposition, nee, ne?
Das nicht, aber ich hatte schon Schiss und zwar auch so wie Vuskovic da stand, dachte ich, der haut den jetzt in den Winkel der Torwartecke. Also so sah das für mich aus. Dass der den dann so halbgar in die Mauer schießt, der Ball ein bisschen abgefälscht wird, Atubolu dann irgendwie darauf aber auch nicht schnell genug reagiert, das hat mich dann doch ein bisschen mehr frustriert.
Ich habe auch erst gar nicht gecheckt, dass er abgefälscht ist, aber ist tatsächlich so extrem gemein. Ja, ich weiß gar nicht. Eggestein macht ja auch nicht per se was falsch, ne? Also der geht halt, der will halt in diesen Schuss rein und dreht sich dann, springt halt so rein, dann kriegt er ihn so blöd an die Wade. Atubolu sieht ja schon, wo er hingeht und positioniert sich deshalb um, kann deswegen auch nicht mit dem Fuß hin, weil der Fuß ist gerade weggezogen worden, um nach links zu gehen, also von ihm aus nach rechts. Und ja, das sieht richtig scheiße aus. Und ich glaube, ein Premier League Top-Torwart, Top-Torhüter sollte den vielleicht halten.
Ja.
Aber gleichzeitig, also viel
aber
gemeiner
kann ich Torhüter ist in Ordnung, ne? Ja. Der weiß, was sein Platz ist.
Ja. Jemand, der noch eine Saison hier verlängern würde, der muss den vielleicht nicht halten. Aber es also sieht schon blöd aus, ne?
Ja. Ja, denke ich auch.
Aber es ist halt so unglücklich. Also es ist mir wirklich ein super gemeiner.
Ich will jetzt auch nicht sagen, dass allein Attubolus Fehler war und so. Aber ja. Naja. 2-1 dachte ich, okay, ist schon in Ordnung, aber es geht dann halt gar nicht so lange. Bis das 3-1 passiert von Fabio Baldé. Und
jetzt darfst du über Makengo reden.
War ärgerlich. Ich meine, ich weiß auch nicht, wie viel Vorwurf man ihm da machen muss, weil er rutscht halt einfach weg. So, kann man nichts machen, aber passt halt irgendwie dazu, dass Makengo in den letzten Wochen jetzt irgendwie nicht so gut drauf ist und dass wirklich Kübler Treu da aktuell die deutlich beste Option ist. Aber ich meine, letztendlich ist es halt ein einfacher Pass die Linie lang und Baldé ist durch und es ist auch niemand anders da, der irgendwie noch zumachen kann. Ich weiß auch nicht genau, was mit Ogbus los ist. Ich dachte irgendwie auch ein bisschen, der ist Ticken schneller.
Da ist aber Ginter derjenige.
Da ist Ginter, sorry. Ich habe gerade wieder die Ginter-Ogbus-Sache verwechselt.
Genau,
ja.
Da könnte es sein, dass es einen ersten Schmerzmoment gibt bei ihm, ja, weil er danach ausgewechselt wird nach einer längeren Behandlung. Kommen wir gleich nochmal zu. Also das Tor ist halt auch extrem blöd einfach. Es ist eigentlich wirklich nur ein langer Pass die Linie runter und dann geht irgendwie echt alles schief. Ich finde halt, warum Makengo da schon vorher dann doch auch nicht nur quasi wegen dem Wegrutschen dabei ist, ist, dass er halt auch schon so nach vorne rückt, ist, glaube ich, in der Situation gar nicht so nötig. Er übergibt Richtung Ginter, das passt. Und dann wird er halt voll in so einer Vorwärtsbewegung erwischt, bisschen wie der Richerhand neulich. Dann rutscht er auch noch weg, das macht's dann richtig doof. Und dann ist es ja wirklich so ein zufälliges Momentum, dass eigentlich der, ich weiß nicht, vielleicht der Hamburger das dann ist, da hingehen möchte. Aber ja, da und deswegen rutscht er dann so perfekt durch und Ginter kommt gar nicht mehr hinterher, sieht aber auch echt langsam aus in der Szene.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass es ihm da reingezogen ist und ich hoffe, dass es dann halt wirklich nur so ein Ding ist, was sich in 10 Tagen gut rausläuft.
Ja, das hoffe ich auch. Und Attubolu, finde ich, macht's gut, also irgendwie auch sein Ablauf. Auch das habe ich jetzt nicht nochmal angeguckt, aber wenn ich so die Situation im Kopf habe, zu welchem Zeitpunkt er Baldé entgegengeht und dann in die Aktion kommt, dann das passt eigentlich alles. Baldé macht's halt gut. Mit dem, dass sein Ball halt nicht ganz flach schießt, sondern so ein bisschen hoch, dass er an der Hüfte vorbeigeht.
Ja. Ist breit, hat den Block gestellt, kannst vielleicht die Hand schon da haben, wo der Ball hingeht, aber das ist dann, also das ist halt alles sehr, sehr knapp, geht an den Oberschenkel und springt dann drüber quasi oder ans Knie und dann drüber. Glaub, da bin ich jetzt auch nicht Experte genug, um was zu sagen, aber ich glaube nicht, dass es jetzt ein großes Torwart-Ding ist oder so. Und später hält er ja ziemlich ähnlich quasi so ein Ding, kurz vor Schluss, sehr gut und sowas. Das ist halt einfach ein blöder Doppelschlag, ne? Weil so vom Spiel her ist gar nicht so krass, was passiert. Das waren einfach Situationen in beide Richtungen. Es war jetzt nicht so, dass man irgendwie eine Dominanz hier bei irgendwem hatte, aber es ist halt so schwach verteidigt insgesamt dann, dass es, also bei der Szene, dass es dann auch kein Tor ist, wo du sagen kannst, ja, das fällt jetzt irgendwie völlig aus dem Nichts oder so.
Ja.
Also kein Zufallstor.
Nee. Nee, das nicht.
Man bringt dann Lienhardt direkt für Ogbus, Scherhand für Kübler und dann, und das scheint nicht geplant gewesen zu sein, kommt Jung für Ginter, nachdem er dann eine Weile behandelt wird. Ich hoffe einfach, wie bei Mansambi neulich, zu sagen, hey, wenn irgendwas ist, Ginter raus und das ist nicht so wichtig wie in 10 Tagen. Aber damit waren halt plötzlich alle Wechsel weg. Und das ist natürlich extra bitter für Erier, wo ich schon annehmen würde, dass er der 5. Wechsel gewesen wäre.
Ich bin echt, ich mache mir ein bisschen Sorgen um Ginter, weil so wie er da saß, und ich weiß noch nicht, ich glaube, der hat schon auch gesagt, nee, es geht jetzt einfach nicht mehr, ist komplett dicht. Ich habe schon ein bisschen Schiss vor so einem Muskelfaserriss, der halt 2 bis 3 Wochen gehen würde, ne?
Mhm.
Und dann, ich glaube, dann ist halt vorbei. Ich glaube, ist eh vorbei.
Jetzt fangen wir mal hier ganz ruhig. In einem Spiel geht immer alles, aber klar, Ginter wäre extrem wichtig. So, kurzer Hinweis nochmal aus dem Schnitt. Matze Ginter hat mittlerweile schon gesagt, dass das eine Vorsichtsmaßnahme ist und er nur gespürt hat, dass er am Limit ist. Von daher sollten wir keine Probleme haben mit Matze Ginter in den nächsten Wochen. Das wussten wir hier noch nicht. Deswegen spekulieren wir jetzt hier noch so ein bisschen rum. Aber ihr müsst euch keine größeren Sorgen machen. Bisschen kurios halt, dass der Wechsel quasi dann, glaube ich, noch läuft, während Ginter da halt behandelt wird und so. Hätte man vielleicht kurz sagen können, stopp, stopp, dann warten wir kurz und dann bringen wir halt Lienhardt für Ginter. Aber ja, weiß auch nicht genau, habe das Timing da nicht genau verfolgt. Also Jung wirkte nicht wie jemand, der wusste, dass er gleich reinkommt.
Nee. Ja.
Ich hoffe einfach, wir kriegen in 2 Tagen irgendwie eine, wir gucken mal, ob es reicht bis Leipzig, aber so dann leichte Zerrung oder sonst irgendwas. Also ich hoffe einfach, er sagt, wenn es weh tut, gehe ich raus, weil das ist wichtiger und dann wäre das schon vernünftig.
Ja.
Und also wenn es irgendwie geht, spielt Mats der Ginter. Ob das jetzt vernünftig ist oder nicht, aber das bin ich mir 1 Million% sicher.
Das kann ich mir nämlich auch vorstellen, dass es eigentlich 2-3 Wochen gehen würde und dann geht's halt doch noch. Aber dann habe ich Angst vor dem Bild irgendwie. Mats der Ginter versucht's, alle sind entspannt.
17. Minute.
17. Warum 17?
Ich weiß nicht, aber das ja.
17. Minute, Ginter raus. Ja.
Ja, jetzt keine Schwarzmalereien, dafür ist alles noch zu frisch, zu gut, aber ja.
Also, dass wir beide gerade spontan in die 17. Minute, dieses Wissen scheint irgendwie schon da zu sein. Ich hoffe, es ist nicht aus der Zukunft zugeflogen.
Es ist auch, wir können darüber reden, weil es passiert ehrlich gesagt nicht so viel im Spiel. Ne?
Was soll's, Spiel, ja.
Ja, es hatte so ein bisschen das Gefühl von, ja, was soll's, ne?
Und also genau, das auch 3-1. Ich hatte auch das Gefühl, ich habe jetzt lange Zeit, mir zu überlegen, wie das so wird nächste Saison ohne international. Und weil das ist so ein bisschen meine Überzeugung. Und es kommt halt dazu, auch wirklich diese Spielweise über Heuer Fernandes mit dem HSV, mit diesem Spielaufbau, dass halt Freiburg da keinen richtigen Druck aufbauen kann. Das ist einfach gut. Das ist schon eine große Stärke. Das ist im Prinzip ein bisschen wie Bochum damals mit Riemann. Wahnsinnig schwer irgendwie zu pressen. Und gerade wenn man dann halt irgendwie ein bisschen also Vorsprung hat, hat man immer einen ganz klaren Plan, wie man das machen kann. Schon gut. So kann man ein Spiel dann ein bisschen killen. Ich meine, es ist auch selten gewesen, dass Hamburg 2 Tore geführt hat irgendwo, irgendwann. Aber ja.
Kann mich überhaupt nicht erinnern, dass sie das in der Rückrunde überhaupt mal gemacht hätten.
Ja, glaube ich auch nicht.
Letzte Mal gegen Heidenheim Anfang Februar.
Ja.
Also geführt vielleicht mal, aber zumindest gewonnen mit 2 haben sie ja diesmal auch nicht. Kommen wir gleich zu. Es hat halt auch, ne, dann ist natürlich, das ist super laut, dann die haben jeden Rückpass noch gefeiert und so, die hatten Bock. Also da war, da wirkte es nicht so, als ob der SC es nochmal eng macht.
Ja, vielleicht ganz kurz, ich will nämlich nochmal weiter diese Vuskovic-Sache machen, weil als wenn es dann Richtung lange Bälle geht und sonst irgendwas ist. Erstens, Vuskovic köpft halt auch alles raus, aber er hatte auch so ein gutes Timing irgendwie. Dann gab es halt Szenen, wo Freiburg geht schon gar nicht mehr so richtig ins Kopfballduell gegen Vuskovic, dann merkt er das und geht dann so ein bisschen zurück, nimmt den Ball mit der Brust an und haut ihn dann irgendwie nochmal raus. Also der weiß schon auch, wie man das Spiel dann irgendwie beruhigt mit seiner Klasse.
Ich würde einen Freiburger in dieser nächsten Viertelstunde hervorheben vor dem Anschluss, und das ist Scherhand. Der hat als einziger quasi diese Anspieloption geboten und die wurde dann auch ein paar Mal genutzt. Also er hat eins, wo dann Heuer Fernandes gerade noch vor ihm rauskommt. Er hat ein langes Solo, was dann nur zur Ecke geklärt wird, aber überhaupt mal quasi, also so ein langes Sprintduell und so. Es gibt so einen Konter, wo er dann diese Kopfballchance drüber setzt. Das wird dann als Offensivfoul abgepfiffen. Aber das, also was überhaupt entstanden ist in der Viertelstunde, war zumindest eine Scherhand-Sache. Das ist natürlich dann auch ein bisschen so sein Spiel eher. Aber das war eher mal eine gute Einwechslung von ihm, fand ich.
Ja. Und spricht für mich auch dafür, dass das, was du auch gesagt hast mit diesem, warum nicht Irier und Scherhand bringen, weil die können halt vielleicht auch Dynamik erzeugen, ohne dass man das groß herausspielt oder so, sondern in so 1-1, 1-2 Momenten und vielleicht kommt halt sowas durch. Gerade wenn halt man Sambi nicht mehr da ist und Yuito ja eh verletzt, das war dann schon alles ein bisschen bieder.
Und ich glaube tatsächlich, aus dieser letzten Sprintduell-Aktion entsteht dann auch die Ecke, die den Anschluss plötzlich aus dem Nichts bringt. Und ich weiß gar nicht, was man da groß analysiert, außer schöner Kopfball und halt gute Grifo-Ecke. Ne?
Ja.
Matanovic ist auch darin sehr gut.
Ja, auch darin. Und dass der HSV vielleicht nicht mehr, auch nicht mehr ganz so on point war, weil ich glaube, die haben erst ein Eckengegentor bekommen.
Ach, krass.
In dieser Saison. Und das, ja, das war dann natürlich ein bisschen leicht, könnte man sagen. Und gerade auch, wenn man in der ersten Halbzeit diese Ecken sieht, auch da Vuskovic immer eigene Etage, wo der den Ball rausköpft.
Ja. Und ich würde jetzt gerne eine krasse Schlussoffensive besprechen. Aber, und es ist auch nicht so, dass der SC nicht will. Aber der einzige Effekt ist so ein bisschen, dass man halt aufmacht und Hamburg das ganz gut nutzt, ne?
Ja.
Also, Philipp ist da frei vor Atubolu. Komische Situation, weil Atubolu so extrem entspannt dasteht eine Weile. Also, ich glaube auch, es ist gut, dass er nicht direkt rauskommt, weil ich glaube, Philipp wäre vorhin immer am Ball. Deswegen gar kein Vorwurf. Aber er steht so vollkommen ohne Körperspannung da und dann bringt er voll in die Aktion und hält ihn auch. Das war seltsam, aber hat funktioniert. So habe ich das manchmal früher in FIFA gemacht, wenn man den Torwart ganz kurz rausgelassen hat, dann wieder zurück und dann wieder vor. Aber genau, hat man diese Treu-Situation mit dem, der vorher schon Offensivfoul für sich bekommen hat. Aber ja, also der Hamburg hat halt selbst da noch ein Pressing gespielt und das ja auch nicht hinten reingestellt tatsächlich, nur was zu dem der SC heute auch körperlich nicht in der Lage gewesen wäre.
Ja.
Nicht in der 90. auf jeden Fall.
Nee, leider nicht. Dann gibt's noch diese Szene, wo der Nachschuss dann drin ist, aber wegen Abseits abgepfiffen wird.
Ne? Genau. Das ist dann wirklich die letzte Minute. Dann kriegen sie nochmal 2 Minuten, damit Luis Lemke eingewechselt werden kann, der 16-Jährige, Jahrgang 2009, der Bundesliga spielt. Aber das wirkte zu jetzt nicht so, als ob der SC hier tatsächlich noch mal eine gute Gelegenheit bekommt, irgendwie zum Ausgleich zu kommen. Ne?
Ja. Ja, nach dem 3-2 hat sie ein bisschen gehofft.
Ich hatte auch gehofft, aber es war nicht. Also ich fand nicht, dass man jetzt irgendwie so einen Push hatte danach, dass man sagt, hier, das wird jetzt nochmal. Also es war nicht wie die letzten Minuten andersrum am Donnerstag, die man irgendwie überleben musste.
Ja. Naja, ich habe ein paar Spieler, glaube ich, über die ich doch gerne sprechen würde. Oder hast du noch was zu den? Ja, okay. Genau, ich habe es vorhin schon mal kurz in der falschen Szene angedeutet, weil da Ogbus gar nicht irgendwas gemacht hat. Aber ich finde, Ogbus ist nicht ganz so gut, wie er in der Phase war, in der er dauerhaft spielen musste. Also jetzt mit dem, wenn er immer mal wieder für Lienhardt reinkommt, finde ich einmal, dass er seine Andribbelaktionen irgendwie nicht so oft durchbringt und ich finde ihn auch defensiv nicht ganz so gut. Und ich finde, man merkt eben auch, dass es bei Kopfbällen und so, dass das nicht seine große Stärke ist. Und da frage ich mich auch ein bisschen, wie das halt in Zukunft aussieht. Ob es nicht doch eher ein Rechtsverteidiger ist auf Dauer dann. Weil dafür hat er dann, glaube ich, schon eine ganz gute Kopfballgröße und Stärke. Als Innenverteidiger ist vielleicht nicht ganz so optimal. Weil er dann doch eher halt derjenige ist, genau, der blockt, der sprintet und so und nicht der sich perfekt immer in den Zweikampf reinstellt.
Stimmt, gleichzeitig, ich glaube halt, muss man nochmal vielleicht 1-2 Jahre abwarten mit sowas, weil es halt dann auch, vieles davon müssen nicht Sachen sein, die man als, der ist eher ein Rechtsverteidiger als Innenverteidiger hat, sondern halt auch ein, das ist ein 20-Jähriger. Und
stimmt.
Auch das ist ja etwas, wo ich einfach mal sehen will, okay, wie sieht das denn aus nach 40 Bundesligaspielen statt nach, haben wir jetzt, 19. Auch was auch schon eine sehr beachtliche Zahl für 20 Jahre und einen Achillesfersenriss ist. Aber ich verstehe die Idee auf jeden Fall. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das so ein Lernprozess dann sein kann. Ja, ich weiß nicht, fand jetzt, wie gesagt, über Mansambi und so haben wir schon gesprochen, Matanovic natürlich brutal.
Ja, Höhler. Leider auch nicht das Spiel und wo man dann gemerkt hat, er ist halt echt kein Juito. Ja. Und leider auch jetzt irgendwie, dass er andere, also er konnte jetzt auch nicht irgendwie durch andere Qualitäten bestechen in diesem Spiel, hat jetzt auch nicht so viele Freistöße rausgeholt oder so.
Och, ja, wirkte. Weiß ich auch gar nicht. Es war halt einfach so ein Ding, da hättest du jetzt jemanden gebraucht auf der Bank, der das irgendwie hätten ersetzen können. Das wäre allerdings auch mit anderen Kaderentscheidungen im Winter jetzt hier nicht der Fall gewesen, dass man, also auch Adamu hätte ich jetzt in dem Spiel nicht gesehen als in der Rolle unbedingt.
Ja, und Dingschi, so wie er drauf war, vorher halt auch nicht, leider.
Ja. So wie er drauf ist bei Heidenheim, vielleicht schon mehr. Aber
so
das
schon.
Ist ein anderes Thema.
Ja. Jo, Grifo, also vielleicht dachte ich ja auch, ich hätte Scherhand und Erie gerne gesehen, weil ich jetzt auch nicht fand, dass Grifo halt so ein krasses Spiel gemacht hat. Ja. Ja. Hey, also eigentlich, genau, Matanovic hatte ein super Spiel, Ginter, bis er ausgewechselt wurde, hatte ein super Spiel und der Rest halt eigentlich nicht. Und das ist alles erklärbar. Die beste Situation hast du schon genannt im Rückwärtspressen. Da kann man Höhler vielleicht auch nochmal sagen, dass er da ein, zwei Szenen hatte. Einmal zwar ein Foul, aber auch immerhin sind die da die Wege gegangen. Das ist schon cool auch. Ja, du, ansonsten.
Ich glaube, die Minuten bei der Umstellung, also bei den Doppelwechsel und dann noch der jungen Ginter-Situation war so ein bisschen seltsam, weil man da halt sehr viel gespielt hat quasi mit wohin jetzt wer. Also dadurch, dass Kübler dann raus ist und danach erst dann auch noch Ginter quasi dann. Davor war ja schon Makengo für Beste gekommen und so, da hatte man mit diesem treu Makengo, Kübler, man ihn da schon sehr gezeigt, wie sehr man da treu vertraut, ihn da einfach hinzuschieben, wo es halt gerade passt. Also das kann ja manchmal auch ein bisschen ein Fluch sein, wenn jemand zu polyvalent ist, dass man ihn nie mal in Ruhe lässt quasi. Aber es ist schon cool für einen Trainer, gerade in einem kleinen Kader sowas zu haben, wo du damit dann doch Flexibilität schaffen kannst.
Ja, auf jeden Fall. Nee, und treu kannst halt.
Treu kannst halt. Ja. Ja, also heute fand ich jetzt unauffällig, aber nicht schlecht oder so. Und also vielleicht kann man nochmal kurz sagen, die zweite Hälfte ist halt dann, nachdem die erste Hälfte ausgeglichen war, zweite Hälfte ist 1,5 Expected Goals für Hamburg aus 7 Schüssen zu 0,15 aus 2 Schüssen vom SC. Und das ist schon eindeutig zu wenig, wenn man irgendwie hier halt was mitnehmen möchte. Und da verliert man auch sehr verdient gegen Hamburg.
Ja. Man kann es auch erklären.
Man kann es erklären.
Ja, ich war voll optimistisch. Könnte dann sein, dass ich dann voll enttäuscht bin, nachdem es dann nicht so ist, wie ich es erwartet habe. Aber im Nachhinein sehe ich die Gründe, warum man der Optimismus vielleicht. Ja.
Gut, ich würde auch sagen, Erklärung heißt ja nicht per se, ist auch komplett alternativlos zu sehen. Ne? Also man hätte ja auch trotzdem, so ein Spiel kann ja auch trotzdem besser gespielt werden. Und auch die Spieler auf dem Platz mit ihren Beinen und ihrem Kopf hätten ein besseres Spiel machen können und haben auch schon bessere Spiele in ähnlichen Situationen gemacht. Ne?
Ja.
Ja, und jetzt steht man halt so ein bisschen, wir kommen gleich nochmal zur Bundesliga, aber das heißt halt, man ist nächste Woche in einem vollen Dreikampf um diesen letzten europäischen Platz und dadurch, dass man nicht mal das Unentschieden geschafft hat, reicht bei einer Niederlage auch nicht mal, dass wenn die Konkurrenz in Unentschieden spielt, also zumindest bei Frankfurt reicht das nicht. Das ist natürlich ärgerlich. Zwischenzeitlich, und das kann auch gegen Leipzig noch passieren, ist sogar, dass wenn Augsburg dann unentschieden spielt, aber der SC hoch verliert, rutscht man auch noch hinter die und so. Also das sind jetzt viele Konstellationen möglich für ein Team, was sich eigentlich am liebsten gar nicht mehr auf die Bundesliga konzentrieren würde. Bisschen ärgerlich.
Also das Problem ist halt echt nicht Frankfurt, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe das Stuttgart-Spiel gesehen, ich bin mir ziemlich sicher, dass Stuttgart Frankfurt da auseinandernehmen wird. Aber ja, Augsburg spielt halt gegen Union. Ich glaube halt, Augsburg wird Conference League spielen.
Das ist echt wild.
Das ist wild, ne?
Man muss, vielleicht möchte ich es trotzdem nochmal sagen, weil ich das seit Monaten immer mal wieder erwähnt habe und das passt halt, je weiter der SC kommt, immer besser. Man ist immer noch ein deutlich besseres Team im April, Mai als in der Bundesliga, als Frankfurt es damals war bei ihrem tiefen Lauf. Und die hatten einen tieferen Kader als der SC. Das macht einfach sehr, sehr viel mit einem, wenn man so spät in der Saison noch so wichtige Spiele unter der Woche hat. Das ist brutal. Und klar, hätte ich dann gerne, wie 100-mal gesagt, deutlich mehr Spieler für sowas. Und man hat offensichtlich nicht damit gerechnet und das finde ich schade. Aber auch das wäre kein sicherer Schutz dagegen. Und jetzt ist man halt auf dem 7. Platz vor dem letzten Spieltag. Das ist schon ziemlich gut, auch wenn es dann vielleicht nur für Platz 8 oder 9 reicht.
Ja, ja, und also mehr Spiele reichen ja auch nicht. Man braucht ja schon die Spieler, wo man denkt, mit denen kann man auch dann ein Bundesligaspiel gewinnen. Und man dachte jetzt halt gerade wohl offensichtlich mit Irie und so wie Scherhand vielleicht drauf ist oder so, nicht, dass das reicht gegen Hamburg. Und dann, das war sicher auch die Idee mit Adamu und sonst irgendwem, dass halt auch dann tendenziell trotzdem müder Matanovic halt spielen würde als die, weil es dann auch noch besser ist. Also man braucht halt auch eine qualitativ hochwertige Bank. Ansonsten bringt die Bank dann eben nicht so viel.
Jetzt glaube ich, können wir das Spiel dann auf jeden Fall beenden soweit. Der Vorteil für uns jetzt für die Folge ist, dass die anderen Mannschaften nicht mehr besprochen werden müssen, weil die letzte Folge von vom Donnerstag so spät kam, Anführungszeichen, und dass da schon alles besprochen ist. Also die Niederlage der Frauen zu Hause gegen Wolfsburg beim Saisonheimabschluss, sowie die Niederlage zu Hause der zweiten Mannschaft gegen Offenbach, ist schon durch. Ich weiß nicht mehr genau, ob die U19 besprochen wurde, aber die haben verloren gegen Karlsruhe. Also kein so super erfolgreiches Wochenende für den SC Freiburg e.V., aber nach dem extrem erfolgreichen Donnerstag kann ich das verschmerzen. Und es geht auch in all diesen Ligen nicht mehr um so wahnsinnig viel. Und dementsprechend, genau, haben wir auch schon den Großteil von allen Sachen durch. Ich würde sagen, bei den Leihspielern würde ich dich jetzt gerne nochmal nutzen. Du bist ja wie bekennender Yilmaz-Fan und jetzt haben wir das mit der Linksverteidigerposition ein paar Mal gehabt und auch mit Treu schiebt er nach links, dann hat man rechts wieder Kübler und sowas, die Optionen sind da. Wie schätzt du denn jetzt den angeblich langfristig an den SC gebundenen Berker Yilmaz oder bald an den SC langfristig gebundenen Berker Yilmaz für nächste Saison ein?
Ja, also gute Frage. Erstmal, was mir jetzt noch aufgefallen ist, Freiburg hat ja so manche Spieler hochgezogen, die man halt vorher irgendwo anders her geholt hat, wie man Sambi, Sildilia, Makengo und so weiter, ne? Und dann gibt's ja diese Riege um Atobolu, Rosenfelder und so, die halt einfach Ewigkeiten in der Fußballschule sind. Und Yilmaz gehört tatsächlich zu Letzteren. Also auch der ist irgendwie da aus der Region und ist, glaube ich, schon ziemlich lang da. So viel vielleicht zu dem Hintergrund. Ich habe bei Yilmaz halt schon ziemlich viel gesehen in der zweiten Liga und ich würde sagen, er ist wahrscheinlich schon so der beste Linksverteidiger der zweiten Liga, auch wenn ich nicht so einen richtigen Überblick habe. Vielleicht gibt es noch irgendeinen krassen. Aber er ist halt einmal enorm spielstark, also er kann dribbeln und er ist enorm gut im Aufbauspiel. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen, ich kann mir halt vorstellen, dass wenn Yilmaz und Treu auf dem Feld sind, dass die beide ziemlich gut eingerückt da irgendwie auch Dinge machen können oder auch weiter vorne. Und er sucht halt da irgendwie sehr, sehr viel spielerisch die Lösung. Und dazu kommt, dass am Anfang war er defensiv, hatte er halt irgendwie Probleme in der zweiten Liga und ich finde den jetzt aber langsam richtig, richtig gut. Hat auch, glaube ich, die meisten gewonnenen Zweikämpfe in der zweiten Liga. Also da ist von den Zahlen her passt es. Aber ich habe auch ein Spiel gesehen, wo er gegen irgendeinen guten Spieler ran musste. Ist gar nicht so lange her, vor 2-3 Spielen war das, wo er dann doch ein bisschen abgemeldet war. Deswegen, ich habe schon auch noch Restsorgen, dass es in der ersten Liga manchmal ein bisschen blöd aussehen könnte. Deswegen fand ich es jetzt schon auch spannend, dass man halt langfristig mit dem verlängert, weil ich denke, dann wird es wahrscheinlich nächstes Jahr, wird er und Makengo irgendwas sein. Das ist ein kleines Risiko, denke ich mal, dass man eingeht, dass man da vielleicht nicht top besetzt ist. Aber ich glaube, man kann halt echt viel gewinnen mit dem. Einziges Problem ist echt, ähnlich wie bei Treu und so, seine Körpergröße ist halt nicht optimal. Man muss es halt irgendwie anders auf dem Feld ausgleichen. Weil wenn man mit Beste, Yilmaz, Treu, Scherhand jetzt so auf dem Feld spielt und Yuito vielleicht, ne, dann hat man halt irgendwie schon mal 5 Spieler, die nicht so groß sind. Und die meisten anderen Teams haben halt irgendwie mehr als 5 große Spieler. Und dann ist man irgendwo beim Defensivstandard hat man dann ein Problem wahrscheinlich.
Ja, das sehe ich auch noch, aber ja, ich bin einfach dann doch eher bei, wenn du einen 21-Jährigen hast, der solche Möglichkeiten jetzt schon hat und so schon performt, dann musst du das probieren und bin sehr happy, dass das wohl geklappt hat, ihn da langfristig zu binden. Offiziell, das hat man da nicht. Und dann bin ich auch der Meinung, Freiburg lebt in den letzten Jahren ein bisschen arg viel in Sachen Jugendarbeit von einzelnen Spielern, also die da, wo es immer vorgehoben wird, und halt den Langjährigen, die immer wieder die extremen Minuten der eigenen Ausbildung und so hochpushen. Aber man muss, also ich glaube, manche haben schon vergessen, dass so Wachstumsschmerzen halt auf allen Positionen mit dazu gehören. Und das würde ich mir auch wünschen bei den Iriers und sonstigen. Aber auch da wird man dann, also ich komme immer noch sehr gut damit klar, wenn man da halt mal auf die Schnauze fällt ein bisschen mit und dafür halt hoffentlich auch wieder den Payoff irgendwann hat. Und ja, bin mega gespannt auf ihn auf jeden Fall. Und dann hat man da auch schon mal einen interessanten 3- oder 2-Kampf, je nachdem, was man damit macht und was mit Günther ist und was man mit Kingo ist und so. Aber die Aussagen zuletzt wirkten ja schon so, dass man sich bewusst ist, dass hier eher ein Problem auf der Linksverteidigerposition ist.
Ja. Ja, und dann vielleicht auch nochmals, also ich finde es irgendwie auch cool, dass der in Nürnberg geblieben ist, auch wenn es dann irgendwie eine Rückholoption gab und so. Also er scheint mir da halt auch irgendwie jemand zu sein, der so einen langfristigen Plan hat, was ja immer ganz gut ist. Wenn, ich weiß nicht, was jetzt bei Weißhaupt oder so nicht so schien, sondern der wollte halt sofort alles.
Ja. Ich glaube auch, es ist cool, dass Freiburg halt in der Zwischenzeit sich so da oben stabilisiert hat, dass auch dann ihm und allen in seinem Team und so klar ist, dass das jetzt nicht ein Freiburg ist jetzt mal 2 Jahre da oben und dann gehe ich da hin und dann sind die aber sofort wieder im Abstiegskampf oder so, sondern dass man schon damit rechnen kann, wenn man jetzt zu Freiburg langfristig geht, dann spielt man obere Hälfte Bundesliga. Und ja. Das ist auch schon mal sehr viel wert, so wie man es vor ein paar Jahren bei Gladbach gedacht hätte oder so, wenn man da hinwechselt, haben ja auch große Spieler gemacht und da auch entsprechende Erfolge gehabt und so. Und dass man da jetzt diesen Stellenwert dann auch hat, glaube ich, auch bei Beratern und so, ist gut, dass es natürlich dann der eigene Jugendverein ist, zu dem man zurückkehrt, ist natürlich auch nochmal ein Bonus. Das ist klar, der kennt da schon viel und so, aber es ist, glaube ich, man darf da auch nicht zu romantisch sein. Wäre der SC jetzt da unten, dann wäre das vermutlich keine Verlängerung, die klappen würde.
Ja. Hey, und ich meine, jetzt, es gibt ja auch noch diese Engelhardt-Gerüchte, ne?
Genau, das wäre natürlich auch. Deswegen, alles nur zurückholen ist immer ein bisschen wild, aber ja, das wäre schon sehr spannend.
Ja, ich finde es auch ein bisschen wild, aber ehrlicherweise, wenn man die Option hat,
voll,
dann ist es auch keine schlechte Idee. Also wie Treu und Engelhardt und so, weil ich sehe da jetzt schon eine gewisse Achse irgendwie auch, die sind jetzt halt alle Anfang, Mitte 20, die nächsten 4, 5 Jahre dann prägen könnten.
Und eine Personalie, die ich komplett abgeschrieben hatte jetzt im Winter, aber die nach der Leihe für mich schon nochmal nicht völlig uninteressant ist, ist tatsächlich Ehren Dingschi. Der spielt eine richtig gute Rückrunde bei Heidenheim und klar kann man dann sagen, das ist so der Grifo-Effekt, der kann es da und sonst nicht oder so, aber also jetzt bin ich tatsächlich schon so, dass ich es nochmal gerne sehen würde ich weiß nicht genau, ob der jetzt nur noch ein Jahr Vertrag hat oder sowas und dass man dann irgendwie gucken muss und so, aber also ich finde schon, dass man da einen interessanten Sommer hat, schon mal allein von denen, die zurückkehren und dann hoffentlich halt noch punktuell irgendwie Verstärkungen weiter oben.
Ja, ist halt echt so eine große Frage, wie der Kader aussieht, je nachdem, wo man halt nächste Saison spielt. Ich meine, sollte man wirklich Champions League spielen, weiß ich gar nicht, ob Dingschi dann so der Richtige irgendwie ist.
Gerade dann musst du halt auch sagen, gut, dann brauchst du auch jemand, der halt das im quasi in der zweiten Garde mitrotieren kann und so.
Ja, vielleicht. Ja, und dann aber in der Champions League würde man natürlich eigentlich nur für erste Hälfte, für Hinrunde planen eigentlich. Ja. Und Conference League müsste man halt eigentlich diesen größeren Kader planen. Aber eigentlich, also Conference League, mir würde es ja wieder besser gefallen, glaube ich, weil man da weit kommen könnte. Und das wäre halt der perfekte Wettbewerb für Ogbus Rosenfelder spielen zu lassen, Irie, Scherhand, Yilmaz.
Baller.
So, genau. Und die dort dann die Erfahrungen sammeln zu lassen, das wäre schon ziemlich cool. Naja.
Ja, jetzt
wird es wahrscheinlich eher nichts.
Champions League einziehen und dann verzichten und Euroleague spielen. Ich glaube, das geht nicht, aber das fände ich ganz cool.
Ja, ich würde ja auch. Man könnte halt so fragen, ob man tauschen kann, ne?
Ja,
so.
Wir splitten das Geld quasi 50-50 und dann dafür müsst ihr euch dann. Aber ich weiß, die anderen wollen auf jeden Fall unbedingt einmal Champions League-Hymne hören und alles. Ich würde lieber gerne nochmal so spielen.
Ich brauche das gar nicht, von PSG verprügelt zu werden und keine Ahnung, wem alle. Und dann sind die Stadien wahrscheinlich gar nicht unbedingt voll, weil die denken halt, was soll das gegen Freiburg?
Ja, 200.000 Wettsüchtige im Internet beleidigen irgendwelche Freiburger Spieler, weil man im Zweikampf leider sich irgendwer einen Kreuzbandriss geholt hat oder so. Ja. Naja, vielleicht setzen wir jetzt hier einen Fuß vor den anderen. Ich glaube, ansonsten, genau, Dingschi spielt gerade, deswegen können wir hier zu dem Leihspieler, der noch nicht genannt wurde, in der letzten Folge auch nicht viel sagen. Gucken, glaube ich, bei dem ab und zu mal darüber zum Heidenheim-Spiel. Sehen aktuell noch aus, als ob es ein richtig spannender letzter Spieltag werden könnte.
So geil.
Das tatsächlich mal hier sind die zu Hause Sitzenden im Vorteil, weil während es eine richtig gute Konferenz mit potenziell 3 Abstiegskandidaten punktgleich gibt, je nachdem wie das Spiel hier ausgeht, und 3 Mannschaften von einem Punkt im letzten Conference League Platz kämpfen und 2,5 Mannschaften mit Stuttgart, Hoffenheim und naja Leverkusen, die um diesen letzten Champions League Platz kämpfen. Und ich sitze da und muss mir Leipzig angucken, das ist so ein bisschen, naja, aber gut.
Ich werde aber auch sehr, sehr sicher Einzelspiel gucken. Ich kann das, glaube ich, nicht, das Freiburg in der Konferenz kann ich nicht. Habe ich seit 5 Jahren wahrscheinlich nicht mehr gemacht.
Nee,
ich
auch nicht.
Ja, das wird aber absurd. Aber vielleicht nochmal, um es bei Freiburg zu bleiben, was denkst du, wie hoch sind die Chancen Conference League Platz 7?
Ich glaube, wenn, dann tatsächlich, weil beide anderen es verhauen. Weil Augsburg nur unentschieden spielt, wir nicht hoch genug verlieren und Frankfurt verliert. Das sehe ich eher, als dass wir Leipzig schlagen, 3 Tage bevor oder 4 Tage bevor das wichtigste Spiel der modernen Vereinsgeschichte.
Das nächste wichtigste Spiel.
Ja, das ist halt, alle paar Wochen ist das nächste wichtigste. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man das gleich ernst nimmt, und ich will es auch nicht. Also wenn es nach mir ginge, und ich glaube, so ticken sie leider auch nicht, aber wenn es nach mir ginge, würde ich da wirklich sagen, wir rotieren, soweit es dieser kleine Kader überhaupt zulässt, komplett. Und dann spielt da jetzt nicht irgendwie, du startest nicht mit Maxi Philipp, aber du spielst dann halt die Irie Scherhand-Variante und Höfler und nochmal Ogbus, weil Ginter sich schonen soll. Und
Höfler muss aber 3 Tage später vielleicht...
Muss er ja nicht, das haben wir schon. und Günni und alles, ne? Also dann, das wäre mein Herangehensweise, einfach zu sein, gut, und wir hoffen, wir verlieren es nicht hoch, und dann, ich glaube, das vielleicht, aber ich glaube, das wird man nicht machen, allein, weil es um zu viel geht und so, aber mir ist dieses Finale halt so viel wichtiger.
Ja, und das ist ja auch irgendwie, da gucken alle auf einen, ne? Das ist ja auch einfach peinlich, wenn man 6-0 gegen Aston Villa verliert. Weil einem die Kraft ausgeht.
Ja, das passiert ja auch, glaube ich. Also ich glaube einfach nicht, dafür haben sie am Donnerstag immer zu hart gekämpft. Aber ja, alles, was du irgendwie machen kannst, um die Chancen da zu verbessern, musst du meiner Meinung nach machen.
Jadon Sancho ist bei denen Einwechselspieler. Der kommt so in der 87.
Ich sehe schon, du willst mich nicht zur Bundesliga kommen lassen. Gut, dann machen wir das jetzt, weil, dann sage ich jetzt mal meine vorherigen Takes. Aston Villa in der Rückrunde ist nicht das gleiche Team, wie sie tabellarisch dastehen. Möchte ich schon mal gesagt haben. Rückrundenplatz ist Platz 13.
In der Premier League.
Platz 13.
Platz 2 in der Bundesliga.
Naja, man sieht ja in den englischen Teams schon auch, dass sie nicht nach Belieben Europa dominieren, wie sie es sollten. Aber ja, in den unteren dann schon ein bisschen. Aber ja, also ich würde sagen, Platz 13 ist auch schon eine Aussage. Das ist alles super eng bei denen. Das ist tatsächlich eine sehr ausgeglichene Liga. Aber die sahen mal in der Hinrunde deutlich dominanter aus. Da waren es dann halt nach 19 Spielen 39 Punkte. Jetzt sind es nach 17 Spielen 20 Punkte. Also wir sehen schon auf jeden Fall, dass es ein deutlich machbareres Team ist. Die haben zuletzt gegen die Spurs verloren und die da in der potenziell in der Liga gehalten mit. Also das ist nicht ein Überteam, aber gleichzeitig klar, wir haben gesehen, dass irgendwie 2 Abstiegskandidaten erst letztes Jahr plötzlich eben die Euroleague gewonnen haben, also im Euroleague-Finale standen. Ja, ist tough, aber ich sage, das ist kein plötzlich musst du gegen Chelsea vor 10 Jahren ran oder so.
Ja, die haben halt irgendwie in der Euroleague, haben die halt so krass dominiert und dann irgendwie, wie viel haben sie gegen Bologna gewonnen?
Ja, hoch, auf jeden Fall 4-0 oder ja.
Ich glaube sogar mehr, ne? Und gegen Nottingham haben sie ja auch 4-0 gewonnen. Und das sind ja
auch 1-0 verloren.
Auch 1-0 verloren, ja. Ja, auf jeden Fall gut, dass man nicht dahin muss. Das ist halt sehr gut, ja, weil die auch sauharmstark sind.
Und Freiburg bekanntermaßen nicht so auswärtsstark, aber das zählt nicht als Auswärtsspiel natürlich. mit dem Spiel gegen Hamburg jetzt übrigens auf dem 11. Rang in der Auswärtstabelle mit 15 Punkten, nur 17 Spielen. Vielleicht einfach gut, dass man kein weiteres Auswärtsspiel mehr im klassischen Sinne haben wird.
Das stimmt, ja. Okay, sorry, ich habe dich unterbrochen. Du sagst also, Freiburg wird Siebter, weil Augsburg und... Das
ist meine Hoffnung.
Das ist deine Hoffnung. Ja. Aber ist realistisch? Augsburg gewinnt.
Das am realistischsten ist tatsächlich das fucking Augsburg Conference League spielt, finde ich. Ich sehe einfach nicht, dass wir Leipzig schlagen, auch wenn es für die um nichts mehr geht, die auch keinen Bock da haben. Aber ja, gut, zu Hause ist ja die einzige Hoffnung, dass du halt irgendwie zu Hause nochmal so einen Push entwickelst und so. Aber ich glaube, alle denken doch so ein bisschen voran, oder? Also auch die Mannschaft denkt doch ein bisschen an diesen Donnerstag, an diesen Mittwoch in Istanbul mehr als an Leipzig am Samstag.
Denke ich auch. Denke ich auch. Ich weiß gar nicht, wie man es gut macht. Weil, ich meine, das kann man, muss man ja auch noch sagen, warum es ja oft auch nicht so gut aussieht. Ich meine, die müssen sich ja auch auf das Spiel vorbereiten. Die müssen ja Videoanalyse machen und Sachen absprechen und so. Ich kann mir halt schon auch vorstellen, ich weiß nicht, ob die jetzt Leipzig-Analyse machen oder ob die halt nicht schon da sitzen und sich ihre Gegenspieler von Aston Villa angucken.
Ich vermute, dass man, dass das Trainerteam zweigleisig fährt, aber erstmal nur Leipzig vorbereitet, sonst machst du die, glaube ich, auch alle kirre.
Ja, echt?
Ja, weil du machst, also das, ja, ja, ist auch nicht mehr so lange Zeit, ne? Aber ich nehme an, es gibt ja gar nicht so viele Spieltrainings immer in so einer Woche, gerade bei Europa und so. Das sind die ja gewohnt, dass die dann nur 3 Tage Vorbereitungszeit für einen Gegner haben und so. Ich glaube, da stellst du jetzt nichts groß um, oder?
Nee, wahrscheinlich nicht, aber in so Details muss man ja schon auf jeden Fall immer ein bisschen gucken. Weil, ich meine, ja, aber nee, keine Ahnung. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie sie das machen, weil es ist ja schon, also es ist ja das Riesenspiel. Und man hat nur 3 Tage, das ist schon doof. Mich nervt das eigentlich auch, dass das so ist. Mittwoch auch noch. Wenigstens Donnerstag.
Ja, es geht halt nicht, weil du musst ja, also der SC würde ja am Samstag schon wieder spielen, ja, wenn Wels uns da nicht rausgepfiffen hätte. In meinem Kopf wird es auch immer später, ne? In meinem Kopf wird das nicht, ist es irgendwann von der, was war es, 93. Minute oder was, zur 112. oder so. Das war jetzt kurz, war schon fast am Ende und dann kriegst du quasi den direkten Gegenzug, kriegst du das Tor.
Konnte man nichts mehr machen.
Immer eindeutiger, dass man das auf jeden Fall gewonnen hätte, wenn das Tor gezählt hätte.
Ja. War auch ein gutes Spiel.
Hast du zur Bundesliga noch was die Woche?
Ich habe Dortmund gegen Frankfurt gucken, hatte nur kurz Angst, dass Dortmund das doch auch irgendwie noch versaut, weil die sind echt nicht ganz so fit. Und ich muss sagen, Frankfurt hat es jetzt gar nicht ganz so schlecht gespielt auch. Deswegen, ich bin gespannt. Ich dachte, Stuttgart wäre nicht ganz so gut. Ich habe aber auch Leverkusen-Stuttgart angeguckt und da war Stuttgart richtig gut. Und Leverkusen, die ja vorher eigentlich Leipzig weggemacht haben, hat irgendwie gar keinen Fuß in die Tür bekommen, was mich vielleicht auch dazu bringt. Ich habe jetzt Leipzig gegen St. Pauli nicht gesehen, aber die haben das ja nur 2-1 gewonnen. Und ich meine St. Pauli. Hm. Deswegen.
Leipzig ist schlecht, das, was du sagst.
Leipzig ist gerade nicht perfekt drauf.
Gut, die haben, oder? Also die haben, glaube ich, halt nur ein Spiel verloren in den letzten 7, der Rest alle gewonnen. Aber ja, die Opfer waren halt St. Pauli, Union, Rieras Frankfurt, Gladbach, Bremen, so. Also die letzten Wochen sind jetzt nicht
krass,
die
Top-Gegner. Freiburg wird der erste Gegner seit 8 Wochen eigentlich, ne?
Ja gut, und halt Leverkusen, die sie gnadenlos verloren haben. Also ja, davor gegen Stuttgart verloren, also gegen alle Teams aus den, ja gut, Hoffenheim haben sie geschlagen, aber gut, Hoffenheim. Ja, man kann sich schon vorstellen, dass die halt überhaupt, dass das halt gerade so eine Truppe, dass die dann sagen, ey, also wofür bin ich jetzt noch hier? Eigentlich habe ich Urlaub seit einer Woche.
Ja, voll.
Ein paar spielen um die WM und wollen sich da nicht irgendwie noch verletzen. Man kann sich schon irgendwie recht zurechtreden, dass die so gar keinen Bock haben nächste Woche.
Ja. Ja, und es ist jetzt auch nicht das Team, das dadurch aufgefallen ist, dann nochmal alles reinzuhauen oder so, ne?
Nee, qualifiziert sind sie. Aber das war der HSV jetzt auch. Mhm. Aber die haben halt nochmal von zu Hause gespielt. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied.
Ja. Ja, Abstieg müssen wir eigentlich noch ganz kurz tippen, oder?
Ja, das Problem ist, es ist noch eine Viertelstunde zu spielen, aber Heidenheim führt 3-1 aktuell. Wenn da jetzt nicht noch eine ganz bittere Pille für Heidenheim mal zum x-ten Mal zu schlucken wäre, ist das ein richtig geiles Finale. 26-26-26 und Heidenheim mit diesem Tor vor St. Pauli durch die Tordifferenz. Also das könnte ganz, ganz weird enden alles. Garantiert ist Wolfsburg und St. Pauli oder St. Pauli werden alle mindestens einen Punkt noch holen, weil die spielen gegeneinander. Also Heidenheim muss gewinnen.
Aber und die anderen müssten unentschieden spielen, damit
oder Heidenheim St. Pauli gewinnt und Heidenheim gewinnt höher.
Ah ja, stimmt. Das
ist Option drin. Ne? Also krass. Es gibt eine St. Pauli-Wolfsburg, was seit Wochen quasi das Duell ist, steigen beide ab. Und Heidenheim spielt Relegation gegen wer auch immer in der zweiten Liga sich entscheidet, mal wieder ein Spiel zu gewinnen.
Der Witz ist ja auch, dass, also wenn es jetzt, ich weiß nicht, wenn es jetzt 3-1 bleibt bei Heidenheim, dann haben St. Pauli und Heidenheim beide minus 29 Tordifferenz. Aber Heidenheim hat halt 41 Tore geschossen und St. Pauli 28.
Ja, das dann ist schon Heidenheim kein toller Fußball da aus St. Pauli. Nee.
Und Heidenheim echt cool, was die in letzter Wahnsinn. Zeit spielen. Das macht auch richtig Spaß zum Zugucken. Richtig schöne Umschaltmomente.
Ja, also ich glaube, zumindest nächsten Samstagabend nach dem Spiel, wenn ich noch Zeit rumbringen muss. Ich glaube, so Sportschau oder so kann sich auf jeden Fall gut lohnen.
Ja, ich glaube, das mache ich auch, dass ich einfach nicht auf die anderen Plätze gucke. Mhm. Das ist ja auch gut möglich mit Freiburg. Ich muss dann ja nicht irgendwie, doch, ich mache das wahrscheinlich so. Und dann Sportschau gucken.
Ich hoffe, sie machen keine Toralarme da oben, aber ja.
Ach, nee, machen sie eigentlich nicht mehr bei Sky.
Ja, gut, also.
Ich sag, Wolfsburg bleibt drin. Was sagst du?
Ja, ich fürchte auch, dass sie das machen. Ich glaube einfach, St. Pauli ist zu schlecht und dann hat sich der ganze Rest erledigt. Aber naja, lass das mal irgendwie St. Pauli Lebenszeichen gegen Leipzig und Heidenheim wäre halt schon die lustigste Option. Ich würde St. Pauli gönnen, aber ich glaube auch, dass leider Wolfsburg Relegation ist und dann gewinnen sie auch gegen wer auch immer. Platz nicht 3 in der will. Zweiten Liga wird. Ja.
Gut.
Es kann ja auch einfach mal gut laufen nächste Woche. Der SC gewinnt mal einen 34. Spieltag und macht einfach alles und Wolfsburg steigt ab und dann haben wir alle gute Laune vor dem Finale.
Vorletzte Spieltage, das war eigentlich die Freiburger Stärke.
Letztes Jahr, ja. Davor weiß ich es gar nicht mehr.
Ich glaube schon auch. Abstiege hat man doch auch am vorletzten Spieltag manchmal.
Jetzt bist du aber ein bisschen weit zurückgegangen. Also vorletzter Spieltag vor 2 Jahren war der Streichabschied gegen Heidenheim. Da hat man auch schon mal einiges verspielt. Das war nur ein 1-1.
Stimmt.
Aber gut, davor war irgendwann die Petersen-Verabschiedung. Das war ganz gut.
Ja.
Da hat man es dann am letzten Spieltag verspielt.
Genau. Ja, naja.
Gut.
Okay.
Wir hören uns auf jeden Fall nochmal vor dem Finale. Oh Gott, ich bin schon jetzt angespannt.
Mhm. Wann fliegst du?
Am Dienstag und dann bis Freitag.
Krass.
Allen sehr viel Erfolg bei den Ticket-Rushs jetzt diese Woche und dann, genau, wir hören, habt ihr uns als Reisebegleitung auf jeden Fall bevor ich abfliege.
Ja, gut. Danke fürs Moderieren.
Ja, und schön, dich wieder gehört zu haben und dann hören wir uns nochmal jetzt, wo es um alles geht. Mach's gut.
Ciao.